Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change. Und ja, ich musste gerade sehr lachen, denn wir hatten in der ersten Folge mit Thomas Resch das Thema Lernkultur. Und ich muss für mich sagen, ich habe diesen Podcast auf jeden Fall eine starke Lernkultur für mich persönlich entwickelt. Dahingehend, dass ich darauf achte, welches Mikrofon angesteuert wird. Denn ich habe gerade gemerkt, dass die Mikrofonausrichtung sich verändert hat. Und das werdet ihr auch gleich hören. Mein Mikrofon ist nicht so perfekt. Es ist nicht das Mikrofon, was ich eigentlich nutzen wollte. Und von daher bitte ich um Entschuldigung und werde das nächste Mal darauf achten, dass das sozusagen gut funktioniert. Aber so ist auch meine Lernkurve hier im Podcast-Game auf jeden Fall hoch und steil. Und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge mit Thomas Resch.
In der zweiten Miniserie können wir mit Thomas Resch sprechen. Darüber freue ich mich sehr, denn wir fokussieren heute in der zweiten Folge sozusagen auch wieder Veränderungsberatung. Was können wir sozusagen auch von tollen Veränderungsberatungen, wie die Metafinanz ja einfach darstellt, lernen für ein modernes Change Management? Und wie kann das sozusagen begleitet werden? Und vor allem, wie können Unternehmen durch deren Hilfe auf ein ganz neues Level gehoben werden? Und es geht heute in der zweiten Folge darum zu schauen, wie verändert sich auch Führung oder auch die Rolle von Führungskräften in Veränderungsprozessen, und schauen uns dann nochmal im dritten Termin an, wie wirkt auch KI und auch neue Formate sozusagen die digitaler Art positiv auf Veränderungsmanagement. Also sind das echte Gamechanger im Veränderungsprozess oder ist da sozusagen viel Luft um nichts? In der ersten Folge durften wir uns schon mit der Thematik beschäftigen, wie weit Menschen sozusagen positiv der Veränderung gegenüber eingestellt sind. Und wir haben gelernt, dass es da einige Herausforderungen gibt und konnten da aber auch schon einige Dinge ableiten, um dem positiv entgegenzutreten. Ich hatte das gerade schon kurz gesagt. Heute ist Thomas Resch heute wieder Gast. Ich freue mich da sehr drüber, denn er ist Transformationsberater und Coach bei der Metafinanz und begleitet Organisations- und Teams und auch Einzelpersonen in der Veränderung. Und das Magazin Personal hat nicht umsonst gesagt, er ist der HR-Influencer in Deutschland. Und ich freue mich natürlich extrem, dass ich wieder erneut das Wissen von Thomas anzapfen darf. Vielen Dank, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Ich muss nur sagen, ich bin einer von mehreren sehr guten HR-Influencern in Deutschland. Nicht der Einzige, ja, genau. Zum Glück.
Sei nicht so bescheiden. Genau, aber das ist auch so, wie ich dich kennengelernt habe. Es macht einfach unheimlich viel Spaß, mit dir in Austausch zu kommen. Deshalb freut es mich umso mehr, heute auch den Fokus auf moderne Führungskräfte im Change Management zu fokussieren und das sozusagen mal ins Schaufenster zu stellen. Und wenn wir uns ansehen, was bei Veränderungen stattfindet, also eine hohe Transformation, es kommen Ängste auf, Unsicherheiten sind da, stellt sich natürlich die Frage, wie weit muss ich auch vielleicht die Rolle der Führungskräfte in Veränderungsprozessen verändern? Und da auch die Frage an dich, Thomas, was beobachtest du oder was siehst du sozusagen an Habitus oder an Haltungen, die positiv einzahlen auf so eine Offenheit für Veränderung?
Ich glaube, über die letzten Jahre haben wir dann eine große Veränderung vom klassischen Führungsstil zur Command und Control. Ich sage mir, wo es lang geht, weil ich habe es ja schon vorgedacht. Ich weiß auch, wie der Weg hingeht, und danach schaue ich noch, ob auch alle angekommen sind. Hin zu dem Bild, das nicht so, ich nenne es mal so, maschinell geprägt ist, weil so dieses Command-Control-Bild ist halt sehr mechanistisch. Ich gebe da irgendwas rein und dann muss ich aufpassen, dass da hinten auch das rauskommt, was ich will. Und heute haben wir einfach ein komplexes, vielschichtiges Bild. Ich würde auch sagen, ein menschlicheres, ein realistischeres Bild, wo es mehr um Connect and Coach und Empower geht. Also viel mehr Räume zu schaffen, dass Leute wachsen können, Räume zu schaffen, dass Menschen sich entwickeln, und Räume zu schaffen, wo Menschen den Mut haben, ja, ich probiere mal was aus, ich bringe mir was ein. Oder zumindest, ich stelle mal eine Frage, die vielleicht vieles auch zum Denken anregt. Oder auch, ich stelle mal eine Frage, die manches auf den Kopf stellt und zum Weiterdenken anregt.
Ja, Und ich stelle mir vor, dass es natürlich irgendwie gerade in dieser Veränderung von jemand, der sehr schnell entscheidet und auch durchentscheidet, zu jemand, der Menschen befähigt, ja durchaus eine Spannung gibt. Also ne, das ist sozusagen, sind unterschiedliche Dinge, die ich dort beherrschen sollte als Führungskraft. Und ja, wie gelingt es mir, da vielleicht auch so die Führungskräfte aus der älteren Welt sozusagen auch in so eine neue Welt zu überführen? So, was sind so deine Hebel, die du beobachtet hast, die da gut funktionieren?
Ja, ich wäre mir gar nicht so sicher, ob es so alte Welt und neue Welt trifft. Also erstmal, es hat wirklich nichts mit Alter zu tun. Das erlebe ich sehr oft, weil ich oft merke, dass seniore Führungskräfte so eine innere Stabilität haben und das auch aushalten und auch einfach wissen, naja, das, was man früher so durchgeprescht hat, das war auch nie das, was durchkam. Und bei Jüngeren erlebe ich es oft andersrum, da ist noch wahrscheinlich auch die Lebensphase, wenn der Kredit noch hoch ist und die Kinder noch klein, dann ist man ein bisschen mehr getrieben und versucht, dann doch was durchzupreschen. Was es, glaube ich, braucht, und ich habe es schon so angesprochen, ist so diese innere Haltung. In der Wissenschaft sagt man jetzt gerne diese Ambiguitätstoleranz. Also es auszuhalten, dass halt manche Sachen gleichzeitig wahr sind. Glaube ich, kennt jeder vom Montagmorgen. Einerseits ist man gut erholt, andererseits ist man gefrustet und andererseits auch schon überfordert und dann auch noch müde, und alle Dimensionen sind wahr. Und das ist jetzt nur bei mir selber so, wenn ich dann nur ein Team habe, dann habe ich das noch mit einem hohen Faktor X versehen. Und dazu sagen, okay, ich arbeite damit, dass es ganz unterschiedliche Blickwinkel gibt auf das gleiche Phänomen, dass jeder seine Realität zum gewissen Teil selber konstruiert und dass ich nicht alles gutheißen muss, dass ich nicht alles abholen muss, aber irgendwo die Bereitschaft haben muss, dort reinzugehen und es zu verstehen. Das ist was, was heute eine gute Führungskraft auch auszeichnet.
Also ist es dann so ein Stück weit eine gute Wahrnehmungsorganisation zu haben, also empathisch zu sein, in der Situation Dinge wahrzunehmen, dass es auch unterschiedliche Ambiguitäten gibt, die ich aushalten muss, in Kombination mit sowas wie Freimut, also Lust an Neuerung oder Lust an Veränderung? Also wäre das so eine Kombination, die da wichtig sind für Führungskräfte?
Ja, Christoph, so ist es. Also eine ganz hohe Wahrnehmungskompetenz. Was passiert denn so in meinem Team? Was passiert denn in der Organisation? Was passiert auch außerhalb dieser Organisationsgrenzen? Und gleichzeitig aber auch eine Wahrnehmungskompetenz, was passiert denn in mir? Also was passiert denn da auch in meinem Körper, wo gibt's ein Bauchkrummeln, wo merke ich so, das ist so ein schwaches Signal und das löst in mir schon was aus. Das kann der Kopf noch gar nicht beschreiben, das ist noch gar nicht verdichtet, aber ich merke, irgendwas ist da im Argen. Wenn ich da in mein Team schaue, wenn ich da irgendwie auf den Markt schaue, irgendwas tut sich. Das ist etwas, was wirklich so essentiell ist. Auch in Zeiten heute von KI, wo wir ganz viel Wissen schnell rausspucken können, aber es ist halt alles Vergangenheitswissen, brauche ich das gegenwärtige Wissen, und das steckt halt auch sehr viel im Bauchgefühl, in der Wahrnehmung von kleinen Nuancen.
Und bist du dann sozusagen auch als Veränderungsmanager oder Begleiter dann sowas wie so eine moderne Hebamme, also die dabei hilft, die Gefühle, die ich habe, auch zu artikulieren, wahrzunehmen und dann auch irgendwie zu operationalisieren? Also was bedeutet dann dieses Gefühl jetzt für mich und wie muss ich mich sozusagen dahingehend irgendwie oder mit dem Gefühl arrangieren? Oder wie würdest du da sozusagen auch deine Rolle als Veränderungsmanager in der Beratung sehen?
Oh, ich habe allerhöchsten Respekt vor Hebammen. Ich weiß gar nicht, ob ich dem Job gewachsen wäre, weil da so viel Verantwortung drin liegt. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen salopp, aber da bin ich fast froh, nur mit Organisationen zu arbeiten und nicht mit so ganz kleinen, empfindlichen Wesen. Und das auch nur unter schlechten Strukturen. Aber was da drin steckt, Christoph, ja, dieses Hermeneutische, also das rauszufördern, da bin ich voll bei dir. Also diese Fragen zu stellen, das anzuschauen von verschiedenen Perspektiven und natürlich auch am Anfang mal seine eigene Resonanz zur Verfügung zu stellen. Und Leute auch mal zu ermutigen, zu sagen, ja, ihr könnt euch nicht immer 100% absichern. Ob jetzt eure Wahrnehmung da richtig ist, ob das wirklich gut ist, ob das wirklich schon sinnvoll ist, was ihr von euch gebt, sondern manchmal muss es halt auch raus. Und dann muss es auch in den Verdauungsprozess von der Organisation und vom Team. Und das ist was wir natürlich zur Seite stellen. Also wir werden oft gerufen und sollen dann die perfekten Transformationsmanager sein, die jetzt alles irgendwie vorausahnen und besser können. Das ist es ja gar nicht, weil die meisten oder alle Organisationen wissen viel mehr über sich, als ich das weiß. Ich stelle eigentlich nur die Frage oder auch meinen Raum, meinen Bauch auch mal zur Verfügung, um zu sagen, ja, wie fühlt sich's denn an? Wie ist es denn? Und warum entwickle ich bei euch gerade Störungen? Wenn mir jeder sagt, wir sind so ein tolles Team, aber ich spüre es einfach nicht und merkt da bei manchen auch schon so ein bisschen eine Ironie mit, weil es fast schon überspitzt wird. Und das weiß ich dann auch nicht, ob es stimmt, aber ich stelle es mal zur Verfügung und gehe mal ins Risiko, das rauszukitzeln.
Ja, und dann stellst du sozusagen deine Wahrnehmung zur Verfügung und machst die dann auch transparent in der Veränderung, dass du sagst, naja, also irgendwie beobachte ich oder habe gerade das Gefühl oder leite bestimmte Dinge ab, die Folgendes aus meiner Perspektive zum Vorschein bringen. Und damit arbeitest du dann sozusagen in den Organisationen.
Ja, ganz genau. Und Hermeneutik heißt ja auch, ich stelle es zur Verfügung und schaue natürlich vor allem auch darauf, wie reagieren denn die anderen darauf. Also wenn ich jetzt überzeugt bin, also mein Bauchgefühl stimmt, dann hätten wir das gleiche Problem, das es leider in vielen Organisationen gibt. Aber ich stelle es zur Verfügung und schaue, was ist denn die Reaktion?
Ja.
Und das ist ja oft das Interessante, weil wenn alle sagen, nee, also auf gar keinen Fall, dann werde ich skeptisch, weil wenn es so vehement kommt. Und sehr häufig ist es ja so eine Mischform. Das ist so, ja irgendwie stimmt's nicht ganz und irgendwas ist es. Und dann startet der Gebärprozess. Der braucht dann halt auch manche Wehen und manches Stöhnen und manche Atemübungen, dass da was rauskommt. Aber das ist das Wertvolle. Also dann mal was klar zu haben, was vorher irgendwie unausgesprochen war, was noch nicht so ganz formuliert war, was vielleicht auch mit Scham besetzt war, das mal so zu teilen, dass man vielleicht doch nicht so toll ist, wie man sich selber gerne sehen würde.
Ja. Ja, glaube ich auch, dass das auch für viele Organisationen dann herausfordernd ist, da einfach auch nochmal sich sehr unverstellt zu sehen. Ja, also wenn man natürlich irgendwie intern häufig eine andere Vorstellung hat, wie man sich im Markt positioniert beispielsweise oder wie man gegenüber jungen Menschen irgendwie wahrgenommen wird. Und wenn das sozusagen sich irgendwie nicht so zeigt, dann ist es ja auch im ersten Moment erstmal ja nicht so schön. Ja, also weil es was mit dem eigenen Selbstbild verändert. Und bei diesem Punkt, den du gerade angesprochen hast, den würde ich gerne nochmal vertiefen, so das Thema auch offen zu sein, wahrzunehmen, was passiert. Wie gelingt mir das als Führungskraft, das stärker auszubauen? Was würdest du da Führungskräften raten, dem sozusagen nachkommen zu können?
Ein erster Punkt ist, sich Zeiten zu schaffen, wo man nicht nur abarbeitet. Also wo man sich nicht nur beschäftigt hält. Und ich weiß, das ist so ein gut gemeinter Tipp eines Beraters, der aber auch selber weiß, dass das wirklich schwer ist, weil immer die Inbox höher, voller wird, weil die Dichte noch mehr zunimmt, weil ChatGPT doch noch nicht alle E-Mails beantwortet und man doch noch was tun muss. Aber genau dann sich diesen Raum zu schaffen, um in der Systemtheorie würde man sagen, so ein bisschen eine Beobachtung zweiter Ordnung einzunehmen. Das ist auch in der Systemtheorie eigentlich unmöglich. Aber einfach mal drauf zu schauen, wie geht's denn mir gerade? Wie waren denn die Gespräche? Was merke ich denn, dass irgendwie sich seltsam anfühlt? Das, glaube ich, ist essentiell. Und ich glaube auch, dass es eine gute Führungskraft schafft, sich dafür eine hohe Priorität einzuräumen und da wirklich Zeit haben, um hinzuspüren. Ja. Natürlich tut es auch gut, das in der Arbeit mal zu machen, aber natürlich auch rundrum sich irgendwie ein Umfeld zu schaffen, wo man dann nicht aus dem Büro geht und sich nochmal auspowert und nochmal irgendwie durchquillt, sondern einfach manchmal auch die Muse hat. Und ich würde auch sagen, so eine gewisse Heiterkeit im Leben. Ich glaube, die brauchen wir gerade alle, auch in den stürmischen Zeiten. Man sagt, ich gehe mal mit einer gewissen Distanz, schaue ich mal auf Sachen, ich gehe mal mit einer gewissen Distanz mal woanders hin, hol mir mal einen neuen Input. Das ist was ich wahnsinnig wichtig finde. Weil wer im System und wer im Strudel des Systems untergeht, der schafft es halt leider nicht, mit Kopf über Wasser mal ein bisschen zu ordnen und auch wahrzunehmen, was sich gerade eigentlich verändert.
Ja, und Das ist auch, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, den wir sicherlich auch in der nächsten Folge auch nochmal besprechen werden und den ich auch mit Rainer Brune in der ersten Folge von seiner Miniserie zum Thema Veränderungsmanagement in der Versicherungsbranche hatte, nämlich das Thema Prioritäten richtig setzen. Also ne, wir haben eine hohe Veränderungsdichte, eine hohe Dynamik, die wir gerade beobachten, und die Führungskräfte müssen immer mehr leisten, auch gerade in Veränderungen oder besonders in Veränderungen kommen da nochmal organisatorische Prozess sozusagen Modifikationen dazu, eine andere Art von Haltung, Begegnungsflächen. Und da finde ich es auch ganz spannend, nochmal zu gucken oder auch die Führungskräfte zu stärken darin, was ist wirklich wichtig? Also was ist wirklich wichtig? Auf was sollte ich jetzt meine Zeit fokussieren? Hast du da einen Tipp, wie mir das gelingt? Oder sollte ich das sozusagen irgendwie pauschal machen, dass ich sage, jeden Tag mal eine halbe Stunde Reflexionszeit? Oder was begegnet dir da als Methodik oder als ja, gute Rahmung, um dem gerecht zu werden?
Also ich finde es erstmal wichtig, ein bisschen priorisieren zu definieren, weil priorisieren ist nichts anderes wie wegwerfen für Anfänger. Also ja. Das heißt doch, dass wirklich Sachen auch mal unerledigt sind. Und das ja. Es passt ja auch oft nicht in das Idealbild von einem Manager, weil es muss ja irgendwie alles sofort immer schnell erledigt werden. Aber ja. Wirklich zu sagen, ich mache mal was nicht und gehe auch ins Risiko, dass das was Wichtiges ist. Mhm. Den Mut braucht es. Mhm. Das Zweite ist, ich glaube, es macht total viel Sinn, sich mal Termine einzustellen mit sich selber. Karl ja. Valentin hat so schön gesagt, ich besuche mich morgen mal schauen, ob ich da bin. Ja. Gleichzeitig sind ganz viele dann nicht da, weil der Termin immer überbucht wird. Und daher kommt jetzt so der Standardtipp einer jeden Veränderung. Bitte beginnt klein und realistisch. Also lieber einmal in der Woche 10 Minuten als täglich 15 Minuten und dann am Schluss der Woche nur Frust. Also wirklich ja. was man eigentlich sagt, ach, das muss ich ja auf jeden Fall hinkriegen. Ja. Dann noch ein bisschen weniger, das ist realistisch. Und sich das dann mal festzublocken, das macht Sinn. Und es ist übrigens dann auch nicht so zu so Zeiten wie Mittagessen, wo man das nur nebenbei macht, sondern das ist ja. wirklich die explizite Zeit, um mal sich so zu sortieren, das mal niederzuschreiben. Schreiben mache ich jetzt sehr, sehr häufig. Also irgendwie ja. das mal in einen Text zu gießen, in Gedanken zu gießen und sagen, so blicke ich gerade auf die Welt. Mhm. Und wenn ich so drauf blicke, dann ist eigentlich das gerade am wichtigsten. Und da fängt man dann an.
Ja, okay, also das finde ich auch nochmal ganz spannend, wie das so sich operationalisiert und wie das sozusagen gut funktioniert. Was wir in der ersten Folge auch schon mal besprochen hatten, Thomas, und das hatten wir auch gerade schon mal so ein bisschen oder schwankt zumindest so im Subtext auch mit, dass Führungskräfte da auch eine gewisse ja, Authentizität und Glaubwürdigkeit in der Veränderung benötigen. Also auch eigenständig sich zu positionieren, zu sagen, Mensch, bestimmte Dinge, da habe ich auch noch ein Fragezeichen dran oder ich bin da auch unsicher, ob das so aufgeht oder sich selber sozusagen da auch irgendwie ja echt zu zeigen. Und ist das, was du in deiner Beratung sozusagen beobachtest, dass es einfach geht oder ist es irgendwie mit Schwierigkeiten verbunden, weil natürlich irgendwie die Führungskraft immer noch so gesehen wird als eine Person, die vorgeht, keine Fehler macht, die irgendwie alles weiß? Oder genau, wie gelingt mir das als Führungskraft, so authentisch, glaubwürdig zu bleiben, echt zu bleiben, mit allen Ängsten auch, die dazugehören in Veränderungen?
Boah, erstmal höchsten Respekt, Christoph. Also das Substantiv von authentisch in einem Podcast fehlerfrei auszusprechen, ohne Cut, da bin ich schon mal schwer beeindruckt. Also, wie schafft man es, Authentizität zu leben? Ja, so ganz einfach gesagt, ja, einfach mal ehrlich sein. Geradeaus, was so ist. Und gleichzeitig, natürlich ist es nicht so leicht. Einerseits heißt es nicht, ungefiltertes rauszugeben und einfach mal alles so bei den Mitarbeitern abzuladen und dann mal schauen, die werden schon irgendwas damit anfangen können. Ja. Sondern das natürlich auch mit einer Selbstverantwortung, mit einer Selbstwahrnehmung zu sagen, erstmal, was ist denn das? Kann ich schon mal beschreiben, was dort ist? Und dann auch zu überlegen, was gebe ich denn auch rein, weil es gerade wichtig ist, weil es eine Funktion hat und nicht, weil ich mich jetzt einfach mal komplett entlasten will. Das Zweite ist ja auch immer das Paradoxon von der Veränderung. Ich gebe was rein und beim ersten Mal wird es immer für Irritation sorgen. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren, weil die anderen sich einfach wundern, was ist denn jetzt los? Das ist ja dann so der doppelte Frust, derjenige, der sich getraut hat zu springen, und die anderen lassen ihn dann fallen, weil sie einfach nur nicht wissen, wie geht denn das jetzt? Was fange ich denn jetzt hier mit diesen Gefühlen an? Also sowas braucht eine Übung und einfach auch diese Reflexionsschleifen zu sagen, was ist denn dort passiert? Mhm. Und das Dritte, das hast du ja vorher angesprochen, ist so diese Angst, was ist denn, wenn ich nicht perfekt, nicht unsterblich bin als Führungskraft? Ja. Nein, ich würde nicht sagen, das ist bei allen Führungskräften in allen Branchen, in allen Unternehmen so. Da gibt es ganz wunderbare Führungskräfte, da gibt es ganz viele wunderbare Führungskräfte, und trotzdem steckt es irgendwie noch drin. Also im Zweifel sage ich dann doch lieber nicht. Ich habe auch ein bisschen Magenkrummeln, wie es ist. Ich glaube, wo man es wunderbar reflektieren kann, ist eine Frage, die vielen Führungskräften stellt. Wie habt ihr denn Corona in der Führung überlebt? Wie habt ihr denn das gemacht, wie der Lockdown war und sich alles geändert war? Und da kriegen sehr viele dann auch nur mal das Bild, weil es einfach einschneidend war. War das so, ja, das wird schon und kriegen wir schon hin und ahoi. Oder war es halt auch so diese Mischform zu sagen, wir werden es schon hinkriegen, aber puh, so ganz sicher bin ich mir nicht, was passiert. Und lass uns das irgendwie auch gemeinsam anschauen. Und ich bin auch offen, wo es euch unter den Schuhen brennt. Lasst uns das hier und dort wirklich besprechen. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel, weil es so einschneidend war. Aber auch in den Alltagssituationen ist es natürlich so. Jetzt gerade, glaube ich, ist das also diese Megalawine, die auf uns zurollt oder über uns rollt, natürlich die künstliche Intelligenz. Und auch dort ist es das zu spielen. Was heißt es denn? Mit Sicherheit wird es was für unsere Jobs ändern. KI wird nicht alle Jobs abschaffen, aber KI wird die allermeisten Jobs verändern. Außer ihr seid Handwerker und Jäger. Auch da mit ein paar Einschränkungen wird es was verändern. Aber so das Handwerkliche, glaube ich, wird bestehen bleiben. In allem, was mit Denken zu tun hat, da können wir uns auf eine Veränderung einstellen. Und auch da kann ich als Führungskraft mal sagen, ja, das hat so beide Seiten. Ich freue mich drauf, aber irgendwie doch auch nicht. Und beides ist da.
Ja, Thomas, das ist ein spannender Punkt. Also auch gerade das Thema Umgang mit KI. Ich beobachte häufig, wenn ich auf Bühnen stehe und mit vor Führungskräften sprechen darf, wenn es um das Thema Veränderung geht, dass wenn man das sehr abstrakt macht, also ne, Veränderung über KI, Veränderung über Demografie, Veränderung über Komplexität, dass das dann bejaht wird und dass das auch die Führungskräfte sehen, aber dann wenig umsetzen in konkrete Veränderung im Führungsalltag. Und ist das für dich auch eine wichtige Arbeit oder im Rahmen sozusagen der Begleitung von Organisationen, dass du dann mit den Führungskräften sehr konkret an den Fragestellungen arbeitest, was bedeutet dieser Trend dann konkret in deiner Führung oder in deinem Alltag mit den Mitarbeitenden? Also ist das was Hilfreiches, was du auch empfehlen kannst, das möglichst immer sehr konkret an Beispielen zu operationalisieren?
Ja, da steckt mein Philosophenherz gleich höher, weil Immanuel Kant hat so schön gesagt, Begriffe ohne Anschauungen sind leer. Mhm. Genau das ist es. Also es ist wirklich die Kritik der reinen Vernunft, wenn man nur in Theoriekonstrukten unterwegs ist. Ich brauche es, was heißt es denn konkret? Also was heißt das für mich? Wie nehme ich das wahr? Und deswegen breche ich sehr häufig mit Beispielen runter, zum Beispiel Corona. Oder natürlich auch jetzt, was heißt es denn? Auch jetzt schon, was ist denn jetzt schon möglich mit künstlicher Intelligenz? Jetzt gerade so das Dauerthema, weil da immer die Potenziale, es keiner schafft, die voll auszuschöpfen, weil die Veränderungsgeschwindigkeit so hoch ist. Und dann reinzugehen und sagen, okay, und was heißt das jetzt? Und wie gehen wir damit um? Und irgendwann kommt dann auch diese Zeitdimension rein. Da denke ich an Kant. Also, was heißt es jetzt für die nächsten 2 Wochen? Nicht, was heißt es für die nächsten 2 Jahrzehnte, was wird sich da alles ändern? Dann wird es wieder abstrakt und interessant und denkerisch. Aber wirklich, was können wir die nächsten 2 Wochen jetzt anders machen? Woran merken wir das, wenn die Veränderung jetzt passiert, dass sie erfolgreich ist in 2 Wochen von heute?
Ja, das finde ich ganz spannend. Und verschriftlicht ihr das dann oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, dass man das dann auch quasi behält und dass das sozusagen nicht untergeht im Alltag. Oder sind das dann sozusagen so große Dinge, die ich dann über alle Führungskräfte mir wünsche? Oder wie kann ich das sozusagen dann so konkret fassen in der Organisation? Oder was macht ihr da?
Also ich verschriftliche es gern, liegt aber daran, dass ich mir nicht alles merken kann. Aber ich sage immer für die Kunden, dass es wichtig ist. Ja. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, die klassischen Methoden, wie ein Kanban-Board aufzustellen, also was zu visualisieren, was man wirklich erarbeitet, was die Ziele sind, dort ein Ritual zu stiften. Rituale, eines der wichtigsten Identitätsmerkmale für ein Team. Das kann ich wunderbar mit einem Kanban-Board machen. Und dann alle 2 Wochen draufschauen, was haben wir uns denn vorgenommen? Und das muss ja gar nicht so viel sein. Also Veränderung ist ja immer das Meisterstück, dass man so kleine und Veränderungen, die regelmäßig passieren, unterschätzen und immer meinen, so eine große Veränderung, die muss es jetzt mal raushauen, die hat leider relativ wenig Puff-Effekt, sondern der stete Tropfen. Der füllt dann auch wirklich die Veränderung aus.
Thomas, hast du einen Tipp, wie man das sozusagen konkret unterstützen kann, dass die Führungskräfte sozusagen in vielen kleinen Schritten Veränderung nachhaltig implementieren können? Also wie du das gerade auch schon gesagt hast mit diesem Kanban-Board, wie könnten dann sozusagen Top-Führungskräfte oder Vorstände über so kleine Veränderungen im System positiv einzahlen auf so eine Veränderungsdynamik oder auch auf so eine Haltung, dass Veränderung irgendwie gut ist und Spaß macht und funktioniert?
Ja, dieser eine Tipp, der dann alles verändert, der ist immer schwierig. Aber wenn ich trotzdem einem geben müsste, dann wäre es Rhythmus und Rituale. Mhm. Also was regelmäßig zu machen, das einzustellen, zu ritualisieren. Mhm. Das kann man über Kanban-Boards machen, immer wieder den gleichen Ablauf. In den letzten 2 Wochen habe ich Folgendes gelernt, wir nehmen uns das vor. Das ist so, dass es ja schon fast langweilig wird, weil es sich immer wiederholt. Das ist mit das Erfolgreichste für Veränderung. Und das kann ich im Team machen. Das kann ich natürlich auf einer Organisationsebene machen. Entweder, dass ich es strukturell einführe und erwarte mir gewisse Sachen und sage, bitte ganz klassisch reporten oder bitte geht mal diese Sachen an. Ich würde gerne mal wissen, was ihr dort seht und gelernt habt. Ich kann es aber andererseits auch machen, dass ich es wirklich vorlebe, auch als Top-Management und dort regelmäßig in die Organisation was gebe. Mit künstlicher Intelligenz machen wir es zum Beispiel so, dass wirklich Top-Führungskräfte jede Woche berichten, das habe ich letzte Woche ausprobiert. Oder auch mal berichten, das habe ich mir vorgenommen und habe es nicht gemacht. Ja. Weiß es jemand von euch? Kann mir da jemand helfen? Ich glaube, ich finde die Zeit nicht.
Ja, spannend. Also vielen Dank. Und dieses Thema Rhythmus und Rhythmik finde ich ein ganz spannender Tipp, um sozusagen auch diese Routine in der Veränderung sichtbar zu machen. Also das die Kontinuität an kleineren Schritten dazu beiträgt, dass Veränderung sozusagen sich langfristig implementiert und dass sozusagen dann auch so das große Ziel darüber dann erreicht werden kann. Ich danke dir, Thomas, recht herzlich und es ist auch ein schöner Übergang jetzt. Wir werden ja noch ein drittes Gespräch führen, auf was ich mich schon total freue, Thomas. Und da nochmal auch so das Thema gucken, wie verändert sich auch Veränderungsmanagement durch neue Technologien, also beispielsweise durch die KI, kann die mir helfen, die richtigen Prioritäten zum Beispiel zu setzen? Kann die mir helfen, neue Technologien sozusagen kontinuierliche kleinere Schritte zu setzen? Auch vielleicht zu gucken, wie gelingt mir das im Team? Was sind sozusagen Blockaden, die ich vielleicht darüber entschlüssel? Das sind so Fragen, die mich total brennend interessieren und ich freue mich da sehr auf unser nächstes Gespräch, wo wir das fokussieren werden. Und ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich für deine Zeit, Thomas, dass du das 2. Mal dabei warst. Und ich glaube, wir konnten da einiges wieder ableiten. Ich werde das jetzt im Nachgang mir nochmal ansehen und wie immer für euch bereitstellen. Was sind so die zentralen Key Learnings aus dieser Episode? Und ja, vielen, vielen Dank für die Zeit, Thomas.
Ich danke dir. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch und auf bald.
Herzlichen Dank, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt bei meiner schlechten Tonqualität. Echt sorry nochmal dafür, aber das war so meine persönliche Lernkurve der Folge Nummer 2 mit Thomas Resch. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt aus meiner Perspektive, denn jetzt im Nachgang habe ich für mich ganze 8 Punkte identifiziert, die ich super spannend finde und die möchte ich gerne mit euch teilen. Der erste Punkt ist einfach, dass das Thema Transformation von Führungsstilen die Konsequenz ist der aktuellen Situation und auch, dass Führungskräfte sich von diesen traditionalen Bereichen wie Command-and-Control-Ansätzen zu einer Führung entwickeln sollten, die vor allem ja verbindend wirkt und als Coach agiert und die Mitarbeitenden in den Fokus stellt und sie bestmöglich ermächtigt im Umgang mit Veränderung. Ein zweiter Punkt fand ich auch total spannend, nämlich Räume für Wachstum schaffen, um da einfach zu gucken, wie kann ich Umgebungen schaffen, in denen Mitarbeitenden wachsen können, sich entwickeln können und wie kann ich vor allem eine Kultur für Mut und für Offenheit stärken. Der dritte Punkt, den ich abgeleitet habe für mich, war das Thema Authentizität und Glaubwürdigkeit und dass da Führungskräfte vorangehen müssen. Sie müssen einfach authentisch sein. Sie müssen auch Unsicherheiten offen anzeigen, ohne dabei die Verantwortung zu verlieren, um eine tiefere Verbindung zu ihrem Team aufzubauen. Der vierte Punkt, den ich ganz spannend finde, ist das Thema Ambiguitätstoleranz. Also Führungskräfte müssen einfach lernen, widersprüchliche Gefühle, Verhaltensweisen, Unsicherheiten sozusagen auszuhalten und auch die verschiedenen Perspektiven zu akzeptieren im Führungsalltag. Der fünfte Punkt, den ich total spannend fand, war das Thema Selbstreflexion und Wahrnehmung. Also es ist, finde ich, für Führungskräfte elementar wichtig, sich regelmäßig Zeit zu nehmen, um ihre eigene Wahrnehmung und auch die Dynamiken unter den Mitgliedern im Team zu betrachten, zu analysieren und auch einen Umgang damit zu finden, wie ich sie sozusagen in der Veränderung bestmöglich integrieren kann. Und das ist auch so ein Stück weit so ein Übergang zum Punkt 6, nämlich Mut zur Unkontrolliertheit, ja, also zur Unvollkommenheit, so müsste man es vielleicht besser nochmal formulieren, nämlich, dass die Führungskräfte den Mut haben sollten, ja, ihre Unvollkommenheit zu akzeptieren und auch die zu integrieren im Führungsalltag und da einfach sehr transparent zu sein. Und das schließt auch so ein bisschen an zu dem Punkt Authentizität im Führungskontext zuzulassen. Der vorletzte Punkt 7, den finde ich auch super spannend und ist für mich neu, nämlich so das Thema Rhythmus in Veränderungsmanagement einzuhalten. Also kleine kontinuierliche Schritte, wie so ein Rhythmus der Veränderung dann auch sichtbar zu machen, um da dann auch den Veränderungsprozess immer wieder aufs Tableau zu setzen, immer wieder zu diskutieren und auch quasi mit kleineren Umsetzungen Rhythmen gut beherrschen lernen zu können. Und der achte Punkt, und darauf werden wir auch in der dritten Folge so ein Stück weit stärker fokussieren, aber den hatten wir jetzt auch in der zweiten Folge schon mal angesprochen, nämlich das Thema Technologieintegration. Also wie können wir sozusagen neue Technologien wie beispielsweise künstliche Intelligenz nutzen, um Veränderungsprozesse zu unterstützen, indem sie uns zum Beispiel auch helfen können, Prioritäten richtig zu setzen oder auch zu verstehen, welche konkreten Hindernisse müssen wir jetzt im Team überwinden und wie gelingt uns das auch mit der Power beispielsweise von künstlicher Intelligenz. Darauf freue ich mich besonders, weil das auch ein Schwerpunkt meiner Forschung darstellt und deshalb ja, kann ich allen nur empfehlen, beim nächsten Mal wieder zuzuhören, wenn Thomas dazu spricht und da geht es vor allem ja um dieses Thema Technologieeinsatz in Veränderungsprozessen und das finde ich ganz wunderbar. Und ich wünsche euch jetzt eine rockige Arbeitswoche und freue mich, wenn wir uns wiederhören.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.